wirklichen Verwirklichungen und Erkenntnissen kommt. Also wirklich erstaunlichen Erkenntnissen. Man merkt plötzlich, dass das Leid, was man vielleicht anfänglich als völlig sinnlos und willkürlich vielleicht sogar betrachtet hat, doch immer eine Art von Gnade ist, wenn man es aus einer anderen, meistens aus einer spirituellen Perspektive oder einer, sagen wir mal, vorspirituellen Perspektive betrachtet. Mit vorspirituell meine ich, dass man sich fragt, was war auf lange Sicht gesehen gut für mich? Man nennt das Shreyas im Gegensatz zu Preyas, nämlich das, was auf kurze Sicht gut für mich ist. Es ist noch keine spirituelle Perspektive, deswegen sage ich bewusst eine vorbereitende Perspektive, die uns vielleicht hilft, wenn wir weiterdenken, in den spirituellen Bereich vorzudringen. Was ist auf lange Sicht gesehen für mich gut? Ein modernes Beispiel für diese Sicht ist Bhakti Tirthaswami, der in seinen Siechtagen, wo er dahin gesiecht ist, auf dem Totenbett, einen Schüler empfing, der ganz traurig war und sagte, was für ein schlimmes Ende du findest, durch einen erbarmungslosen Krebs, den man nicht wieder abschütteln kann. Das muss ja ein fürchterliches Leid sein, diese Krebskrankheit. Und Bhakti Tirtha Maharaj antwortete mit seinem strahlendsten Lächeln, du missverstehst es. Dies ist kein Gesundheitsproblem. Nein, Prabhupada ruft mich zu sich. Eine ganz andere Perspektive genommen. Prabhupada ruft mich zu sich. Ich beende gerade einen übermäßig geschäftigen Bereich meines Lebens hier, um mich einem neuen, viel schöneren Bereich zuzuwenden. Das ist ein schönes Thema. So können wir also wirklich sehen, Devotees, ich will den Satz nochmal wiederholen, haben nichts einzuwenden gegen solch Leid, sondern finden, dass am Ende solches Leid unbegrenzte Freude gibt. Genauso wie ein Augenbalsam, welches am Anfang schmerzt, einem doch letztendlich dazu hilft, klar zu sehen. Manchmal wird Devotees diese Behandlung Krishnas ein bisschen über. Dass Krishna also immer wieder wie ein Maler das Gemälde ausbessert, indem er alte Stellen abkratzt, alte Ölgemälde abkratzt. Und man wünscht sich, vielleicht der Maler würde weniger ins Detail gehen. Krishna würde nicht so sehr ins Detail unseres Lebens gehen. Aber ich habe hier einen sehr, sehr schönen Text von einem Sufi-Dichter, den ich einige Zeit gelesen hatte, Khalil Gibran. Doch suchest du in deiner Angst nur der Liebe Ruh oder der Liebe Lust, dann tätest du besser, deine Nacktheit zu verhüllen und im Bereich der Liebe zu entfliehen. In die schale Welt hinein, wo du auch lachen wirst, doch nicht dein ganzes Lachen. Ja, die schale Welt, wo du auch weinen wirst, doch nicht all deine Tränen. Schön gesagt, ne? Spirituelles Leben ist der Pfad, wo man wirklich mehr und mehr von den Hindernissen, den Verkrustungen, die sich über die Seele decken, befreit werden. Und das tut manchmal ein bisschen weh, wenn eine Kruste weggeht. Ihr kennt das in der Wundheilung, nicht? Wenn man so eine Krustenbildung, wo sich scharf gebildet hat, wirkt, und dann ist es aber auch vorbei, nicht so, dann kann es besser heilen, weiter heilen, weitergehen. Hoffentlich stimmt das medizinisch, aber so ist es im spirituellen Leben jedenfalls. Krusten lässt man lieber dran, bis sie von selber abfallen, nebenbei gesagt. Also das habe ich auch immer gehört von meiner, von meinem Freund, man soll die abtun, aber besser, man lässt sie dran. So, ich möchte jetzt ganz zum Schluss diesmal nur ankratzen. Etwas, wie wir Krishna sehen können. Es gibt zwei verschiedene Wahrnehmungen von Krishna. Krishna durch die eigenen Augen zu sehen und Krishna durch die Augen von anderen. Was meint ihr wohl ist besser, was ist einfacher?
Zuerst mal durch die Augen der großen Seelen zu schauen.
Zuerst mal durch die Augen der großen Seelen. Was ist deine Logik? Warum?
Weil ich selber längst nicht so weit bin und viel davon übernehmen kann. Das heißt, wenn man die Lieder zum Beispiel von großen Seelen singt, dass man dann einfach deren Barmherzigkeit verinnerlicht und dann einfach mit deren Barmherzigkeit selber auch singen kann.
Also es geht beim Tarun Govinda um das Prinzip der Barmherzigkeit und der Ermächtigung durch große Seelen. Was könnte wohl der Vorteil sein, durch die Augen anderer zu sehen? Ich will mal erst mal so fragen, was könnte denn der Nachteil sein? Eine böse Frage. Robertus. Robert oder Robertus?
Robert.
Ach so, nur Robertus ist doch auch schön. Ja, ja, Robert. Ja.
Ich denke, vielleicht könnte es ein Nachteil sein, dass man eben so die eigene Beziehung nicht so sehr, also die eigene Beziehung, die persönliche Beziehung, die man zu Krishna hat, nicht so sehr entwickelt.
Dass man vielleicht, ja, ja, dass man sich was überstülpt und nur nachplappert und gar nicht. Die Worte sind hohl und da ist gar keine Verwirklichung dabei. Was könnte denn noch der Nachteil sein? Come on, das ist ganz einfach für euch westliche Devotees zu sagen. Das praktiziert ihr jeden Tag. Was ist die Frage, was ist der Nachteil davon, einfach den durch die Augen anderer zu sehen? Ja, bitteschön. Wie heißt du eigentlich, wenn ich fragen darf?
Mein Name ist Erwin.
Erwin, ja, bitte Erwin.
Also, wenn die anderen Augen ein eingeschränktes Gesichtsfeld haben, oder? Dann ist es mir eigentlich auch nicht so
schlimm. Ja, ja. Was, wenn die anderen Augen ein eingeschränktes Gesichtsfeld haben?
Ja, so.
Ja, ja. Tunnelsicht. Ja, ja. Danke.
Die richtigen Augen zu finden. Also, eine Person, der man vertrauen kann, also, wo ist man richtig?
Also Madhumati nimmt mir Stellung zu der, ja, zu einer wichtigen Frage. Finde ich sehr schön, dass du sie ansprichst. Wenn ich jetzt durch die Augen anderer schaue, wer sagt es, dass das die Augen sind, die richtig für mich sind? Wo ich richtig platziert bin? Wo es mir entspricht? Auch ein guter Gedankenpunkt. Danke.
Es kann auch so zum Verantwortung abgeben sein, so dass man auf seinem spirituellen Weg sich von anderen abhängig macht und dadurch auch die Verantwortung abgibt.
Ja, wo bleibt die Eigenverantwortung unter Umständen? Man gibt die Verantwortung unter Umständen weg und wird niemals verantwortlich für sein eigenes spirituelles Leben, indem man nur durch die Augen anderer guckt. Ja. Man hat psychologische Versuche, also Studien angestellt, wo man genau untersucht hat, was mit Menschen passiert, die durch andere hindurch leben. Zum Beispiel Eltern, die durch die Erfolge und Errungenschaften ihrer hochtalentierten Kinder leben. Nicht? Das gibt's, glaube ich, im Lehrerberuf ist das ein Problem, die hinter den Kindern stehen und die zu Leistung antreiben, durch die sie dann leben wollen. Diese Eltern leben meistens gar kein Eigenleben. Oder diese Personen, die haben kein Eigenleben mehr, keine Eigeninitiative mehr. Übrigens, die Kinder, die dann immer berichten müssen und immer sozusagen die Ableger der Eltern sind, erfahren genau das Gleiche. Die Eltern geben das weiter, was ihr Problem ist. Nämlich, die müssen denken auch immer, ich muss immer erst berichten und bin dann weisungsbefohlen von anderen, von den Autoritäten meiner Eltern. Gibt es interessante psychologische Untersuchungen zu. Schön. Wollen wir dann mal, habt ihr noch etwas anderes? Oder wollen wir gleich fragen, was ist denn der Vorteil, wenn man durch die Augen anderer schaut? Alexis? Sage ich das richtig oder?
Anis,
ach so.
Anis,
ach so wie das Gewürz. Ja, ja.
Was mir dazu einfiel, dass man vielleicht Zuversicht hat, dass man selbst dann auch Vertrauen in den Vorgang hat. Dass, wenn das andere schon fortgeschrittener sind und so und von ihren Erfahrungen berichten, dass
ja.
Man dann auch Vertrauen hat.
Wenn man von anderen hört, die Erfahrungen gemacht hat, die man selber noch nicht gemacht hat, dass man dann auch Vertrauen und Zuversicht findet in der Form. Maria?
Wenn man selber eine Blindschleife ist, dann kann man trotzdem alles dann sehen.
Also, wenn man selber eine Blindschleiche ist, genau. Das sind blinde, größere Regenwürmer, dann kann man doch durch die anderen... Ja, wenn man die Augen hat von anderen, kann man anders sehen. Frank?
Das ist auch die Gefahr, nicht die...
Ups, was ist los? Ja.
Die Maria Meyer gestern angesprochen hat, dass man sich auch selber was vormacht, dass man vielleicht einbildet, dass man schon tolle Gebete spricht und nicht hingegeben ist, wenn
man
dann...
Man könnte sich was vormachen. Das ist eine Gefahr wieder. Es gibt in der Wahrnehmungstheorie der Vedas zwei Begriffe, Pratyaksha und Paroksha. Pratyaksha sind die eigenen Erfahrungen, die man durch die eigenen Sinne macht, und Paroksha sind die das, was man durch die Sinne anderer hört. Zum Beispiel, wenn jemand an einem Ort gewesen ist, an dem ich noch nicht gewesen bin, und mir dann erzählt, was er dort gesehen hat, so kann ich etwas wahrnehmen, was ich vorher noch nicht wahrgenommen habe, Kenntnis bekommen von etwas, was ich noch nicht bekommen hat. Deswegen in den Schriften, Heiligen Schriften wird gesagt, dass es gut ist, wenn wir von den Schriften lernen und hören, weil die das von Gott offenbarte Wort sind, was ein größeres Gesichtsfeld hat, um diesen Begriff aufzugreifen. Als mein eigener Gesichtsfeld. Ich lese gerade ein Buch, was mir unbedingt empfohlen wurde. Das heißt Lexica Divina. Oh, Damodapriya, du bist eine alte Christin. Lexica Divina oder wie? Lexica Divina. Da wird eine Methode, die in den christlichen Orden und Klöstern praktiziert wurde, berichtet, die sehr, sehr viel Hinweise auf den Begriff Svadhyaya und Manaha, also Kontemplation und Studium hat, wo ich jetzt beim Weiterlesen sehr viele Brücken zu unserer eigenen Kultur gefunden hat. Was da immer wieder gesagt wird, ist, dass man sollte in der Heiligen Schrift lesen, vorher beten, dass man Offenbarungen kriegt durch das Wort Krishnas, genau wie ein Brahmana, der erstmal Ehrbietung macht und dann hofft, dass er im Herzen Tene Brahma erleuchtet wird. Und man liest dann, und es ist sehr, sehr wichtig, dass man also kontinuierlich liest, ohne etwas zu überspringen und sich vielleicht einfach selektiv nur Ausschnitte zu suchen, die einem gefallen, sondern man geht da durch, weil man durch das Wort, das heilige Wort, transformiert werden möchte. Das ist die Idee davon. Eine alte Methode, wo man durch das Lesen in den Heiligen Schriften Antworten auf Fragen bekommt, die einen selber betreffen. Und als ich das las, habe ich mir sofort vorgenommen, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade 20 verschiedene Bücher gelesen, das zu reduzieren auf 5 und gleichzeitig und diese Bücher dann wirklich von Anfang bis Ende zu lesen, besonders klassische Bücher, also Texte wie das Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Brihat Bhagavatamrita und Prema Vilas habe ich noch dazu genommen. Nicht? Also, dass man da ganz nimmt und die Schrift eben auf sich einwirken lässt. Wo wirklich gewarnt vor wird bei dieser Lesemethode ist etwas, was wir auch im Krishna-Bewusstsein immer hören, dass wir uns nicht sozusagen unser eigenes Bild machen, wie wir das so wahnsinnig gerne machen. Nicht? Dieses eklektische Lesen. Ein gutes Beispiel hierfür, wo jemand studiert hat und im Studium eine Gottesverwirklichung gemacht hat, es sind zwei Beispiele, die ich euch erzählen möchte. Das eine habe ich beim letzten Seminar schon gegeben und möchte nur kurz darauf ansprechen. Das ist der Brahmana in Sri Rangam, der dort in der Tempeleinfriedung von Sri Rangam die Bhagavad Gita las, aber mit so ungenügenden Sanskrit-Kenntnissen versuchte er das Sanskrit auszusprechen. Das ist also wirklich klang wie ein Gemauschel und Gemuschel. So, es kam dann, Leute lachten und lachten und lachten, wie der da sagte, Manchubhushanina. Wo es doch heißen sollte, Manchayo Vyabhicharina. Und lachten ihn aus. Er aber hat unbeirrt weitergelesen. Und Chaitanya Mahaprabhu sagte dann zu ihm, Brahmana, was machst du denn da? Du kannst doch nicht lesen. Der Brahmana sagte, höhere Anordnung von meinem Guru Maharaj. Sagte Chaitanya Mahaprabhu, ich sehe aber, dass du beim deinem fehlerhaften Lesen Tränen in den Augen hast. Was ist, Brahmana? Und er sagte, wenn ich das Bhagavad Gita aufmache, dann sehe ich dieses Bild von Krishna. Der hatte Krishna Darshan, wie Krishna tatsächlich auf dem Streitwagen seines Freundes Arjuna stand und die Kutsche lenkte. Wenn wir es lernen, die heiligen Schriften meditativ und kontemplativ zu lesen, können wir dabei das Bild sehen. Shukadev Goswami spricht zu Parikshit Maharaj. Wir können uns in die Zuhörerschaft einordnen. Wir können unsere Kusha-Grasmatte mitten neben Angira Rishi ausbreiten, uns hinsetzen und die erleuchtenden Worte Shukadevs in unser Bewusstsein einströmen lassen. Und dann sehen, wie eine Erlebnislandschaft entsteht in unserem Geist, die wir erfahren können, nämlich die heilige Erlebnislandschaft der offenbarten Schriften. Darum geht es. Srila Prabhupada hat hierüber einmal gesprochen. Er sagte, wir müssen unbedingt die Vani Krishnas nehmen, seine Unterweisung und sie manchmal sogar seiner physischen Anwesenheit vorziehen. Die Bhagavad Gita zum Beispiel ist ja die Vani von Lord Krishna. Obwohl Krishna vor 5000 Jahren persönlich gegenwärtig war und jetzt nicht mehr vom materialistischen Standpunkt aus gesehen, geht die Bhagavad Gita doch weiter und weiter und weiter. Und er sagte dann weiter, spirituelle Inspiration kommt vom Herzen, wo die höchste Persönlichkeit Gottes sitzt, als Überseele, umgeben mit all seinen Devotees und seinen Gefährten. Wisst ihr, so haben die Goswamis, die haben so geschrieben. Die haben, während sie geschrieben haben, Szenen gesehen von Radha und Krishna Spiele. In ihrem Herzen haben sie die aufleuchten sehen und haben sie für uns verfasst. Und wenn wir diese Schriften dann richtig lesen, kann das Gleiche bei uns passieren. Der gleiche Krishna Darshan kann geschehen in unserem Herzen. Jiva Goswami berichtet darüber, dass er einst in der Meditation sah, wie Srimati Radharani gerade ein Waldpfad entlang kam. Und plötzlich sprang Krishna aus dem Busch und verstellte ihr den Weiterweg. Krishna sagte, hier kommt nur jemand durch, der Zoll bezahlt. Radharani sagte, Osyam, wer gibt dir die Autorität, Zoll einzubeziehen? Der Gott der Liebe. Kamadev höchstpersönlich. Und es war dann ein gewisses Gespräch da. Die personifizierten Veden würden alles geben in der Welt, um dieses Gespräch zu hören, was dort gemacht wurde. Das ist ein etwas hoher Preis. Ja, könntet ihr ihn vielleicht noch nicht bezahlen und deswegen werde ich jetzt nicht das Gespräch wiedergeben. Aber ich werde den Höhepunkt wiedergeben. Schließlich sagte Radharani, Syam, du bist zu toll dreist. Und kehrte den Weg um und ging mit ihren Freundinnen weiter. Und dann fragte sie so, Lalita, wer meinst du, Lalita, ist der liebste Devotee von Krishna? Ich liebe diesen Syam so sehr und all seine Verhaltensweisen. Und wer meinst du, ist die liebste Devotin? Und Lalita sagte, jeder weiß es, du bist es, Vrindavaneshwari. Aber Vishakha sagte, nein, du bist es nicht. Der liebste Devotee von Krishna ist seine Flöte. Denn die Flöte ist immer an seinen Lippen. Da sagte Radharani, das sah Jiva Goswami alles in seiner Sicht, lasst uns jetzt zum Govardhan-Hügel gehen. Und durch das Einwirken einer großen Persönlichkeit, die Fürbitte einer großen Persönlichkeit, ist alles möglich. Denn dann werde ich meinen Körper jetzt aufgeben am Govardhan und ihm bitten, dass ich im nächsten Leben eine Flöte von Krishna werde. Sagte Radharani. So, die Goswamis sehen das und halten es fest. Und wenn wir das lesen, nicht in sprunghafter Form, sondern in antwortsuchender Weise Form, können wir diese Szenen vor unseren Augen entstehen sehen. Und das ist der Vorteil, wenn man durch die Augen von anderen schaut. Ne? Besonders im Bhagavatam werden wir mit der Sicht der Bhagavad Gita, die ja auch die Augen der Heiligen Schrift sind, in Kontakt gebracht. Ihr wisst, dass Arjuna nach Krishnas Weggang von dieser Welt völlig depressiert war. Deprimiert war, Dankeschön. Und sich völlig entmachtet fühlte. Besonders nachdem er eine schmähliche Niederlage aus den Händen von ein paar Dieben erfangen hatte. Und er war so verwirrt, dass er in seiner großen Verwirrung sich wieder erinnerte an die Bhagavad Gita. Denn er konnte sich erinnern, wie er in einer ähnlich verwirrten Situation, nämlich auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, großen Mut bekommen hatte durch die Worte der Bhagavad Gita. Ihr wisst, er war so verwirrt, dass er schwitzte und weinte und der Mund ihm trocken war und der Bogen ihm entglitt. Er war richtig durch den Wind. Und er sagte dann, nun fühle ich mich angezogen zu den Unterweisungen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda gegeben hat. Denn diese Unterweisungen sind dazu bestimmt, das brennende Herz in allen Umständen zu erleichtern. Nicht? Durch diese Lektüre der Bhagavad Gita spürte Arjuna eine unglaubliche Erleichterung. Obwohl Krishna weggegangen war vom Planeten, obwohl er geschlagen worden war von einfachen Dieben, obwohl er wusste, dass das königliche Imperium seines Bruders verfallen würde, fand er Zuflucht in den unsterblichen Worten der Bhagavad Gita, die in sein Herz hineingingen. Und es wird dann beschrieben im Bhagavatam, aller Abfall in seinen Gedanken, also wir würden heutzutage vielleicht sagen, alle Negativität und Verzweiflung oder Deprimiertheit in seinen Gedanken ging weg durch die Kraft dieser unsterblichen Worte der Bhagavad Gita. Also sowohl durch die Augen der Heiligen zu sehen, als auch durch die Augen der Heiligen Schrift zu sehen, kann uns unglaublich helfen, Krishna zu erkennen. Bitte tut nicht diese Möglichkeit, Krishna zu sehen, in den Wind spielen in eurem Leben, sondern nutzt es aus. Das kann eine unglaubliche Kraft geben. Im Augenblick der Verzweiflung, der Weisung und so weiter, schlacht besonders die Bhagavad Gita auf, die diese Shakti von Krishna bekommen hat, Klarheit zu geben in den Gedanken und ein weiterzuführen in Zeiten der Unsicherheit und der Unklarheit. Diese Schrift hat, das sind nicht nur Informationen, sondern das sind Sachen, die einen wirklich auf eine neue Straße im Leben lenken kann, die einen in eine neue Umlaufbahn im Leben lenkt. Das möchte ich euch gerne mitgeben. Jetzt möchte ich ganz verstohlen auf die Uhr schauen. Es ist 25 Minuten vor 7 und ich möchte mit euch etwas, sprechen. Wir sind jetzt fertig, du könntest die Kamera ausstellen. Auch hier, Gurari, ich bin jetzt fertig für heute mit diesem Seminar.